Guten Morgen miteinander. Schön, bist du da. Wie wir schon gehört haben, machen wir weiter in unserer Predigtserie über den König David. Und heute Morgen geht es um das Thema Scham. Doch bevor wir zum König David kommen, möchte ich kurz zu dir kommen. Wer kennt das Gefühl von Scham? Ein Moment, wo du erlebt hast und denkst, ja, jetzt würde ich am liebsten verschwinden, so im Erdboden. Oder jetzt würde ich mich am liebsten auflösen und weg sein. Wer mag sich an irgendeine Situation erleben, wo einfach der Kopf rot geworden ist und man so beschämt ist? Ganz mutig. Doch einige von uns. Es gibt Leute, die erleben so einen Moment hin und wieder in ihrem Leben. Und es gibt Leute, dort ist Scham vielleicht schon fast Grundmelodie vom Leben. Wie auch immer es in deinem Leben ist, wir nehmen das Gefühl von diesem Beschämtsein oder von dieser Scham mal mit in unsere Predigt hinein. Zum König David. Die Geschichte gibt es zweimal in der Bibel oder wird zweimal erzählt, auch im 2. Samuel 6. Und bin in der 1. Chronik 15. Und das, was ich erzähle, ich werde euch die Geschichte erzählen, ist so ein Mix aus beidem. Was ist genau da vor sich gegangen? Der David hat schon länger die Bundeslade in seine Stadt Jerusalem holen. Ihm ist das wichtig, dass die Bundeslade in seiner Stadt ist. Jetzt ist die Frage, was ist die Bundeslade? Die Bundeslade war so eine, man kann sagen, ein Schrank oder eine Kiste gewesen, wunderschön mit Gold verziert, wo die 10 Gebote von Mose drinnen aufbewahrt worden sind. Wir lesen im 2. Mose 5. Dort, eben bei dieser Bundeslade, sagt Gott, will ich dir begegnen, er sagt das zum Mose. Aus dem Raum zwischen den beiden Cherubim, die auf der Deckplatte der Bundeslade stehen, will ich dir alle Anordnungen mitteilen, die ich den Israeliten geben werde. Die Bundeslade ist eigentlich so ein heiliger Ort, wo sich Gott will offenbaren. Vor allem sein Führer, der, der sein Volk führt. Und die könnte man sich vielleicht so vorstellen, die Bundeslade. So irgendeine Kiste aus Gold mit Engel drauf. Und dann haben wir den Deckel weggenommen und dann sind eben hier die 10 Gebote drinnen. Es ist ein Ort der Begegnung mit dem Allmächtigsten. Und die Bundeslade war in Kiriat Jearim, in einem Ort, nicht in der Stadt von David. Und der David hat all seine Leute zusammengerummelt, seine Führer, und hat gesagt, komm, kommt einmal, ich würde gerne die Bundeslade zurückbringen oder anbringen in meine Stadt. Was denkt ihr dazu? Die Führer haben gesagt, mal, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und so haben sie die Bundeslade genommen und auf einen Wagen gestellt. Und haben sie wollen nach Jerusalem führen. Das ganze Volk ist auch zusammengetrommelt worden. Das war ein wichtiger Anlass gewesen. Da hat man sich getroffen und hat Freude gehabt, dass die Bundeslade, also die Gegenwart Gottes, das war immer verbunden gewesen mit dem Dasein von Gott, dass man die nach Jerusalem bringt. Und dann ist etwas passiert, was sie nicht damit gerechnet haben. Sie haben die Bundeslade auf einen Wagen gestellt und die ist gezogen worden von 2 Ochsen oder wie viel, weiß ich nicht genau. Und dann sind die gestolpert und der Wagen hat droht zu kippen und da ist einer gekommen und wollte die Lade haben. Und der hat Usa geheissen. Und als er die Bundeslade angelenkt hat, ist er sofort gestorben. Wieso? Das wirft vielleicht Fragen auf, aber die Frage will ich euch nicht beantworten heute Morgen. Die können wir vielleicht ein anderes Mal angehen. Aber die Bundeslade, sagen wir mal, ist so heilig gewesen, dass er gestorben ist. Weil er sie nur angelenkt hat, ob schon in guter Absicht. Das hat dem David Angst gemacht. Er denkt, das ist ja gefährlich, so eine Bundeslade. Das ist nicht einfach irgendein Möbelstück, das wir hier transportieren. Die Gegenwart Gottes drückt auch ein Stück weit der Gefahr aus. Sie haben die Bundeslade genommen, haben sie einer Familie in den Garten oder in den Schopf gestellt. Die haben Obed-Edom geheissen, die Familie. Ich weiss nicht, ob die jetzt glücklich waren oder eher auch ein bisschen nervös. wo die Bundeslade ihr ins Haus gekommen ist. Aber wir lesen, die ganze Familie ist reich gesegnet worden durch die Bundeslade. Der David hat Zeit gehabt, um sich zu überlegen, wie er weitermachen soll mit dieser Bundeslade. Und nach 3 Monaten hat er wieder seine Leute, seine Führer zusammentrommelt. Das Mal hat er noch Priester dazugenommen, weil er gemerkt hat, da ist etwas nicht ganz recht gelaufen im ersten Mal. Und das Mal haben sie alles richtig gemacht. Und es hat geklappt. Sie haben die Bundeslade geholt, haben sie nach Jerusalem transportiert. Das Mal haben sie sie gedreht. Sie haben Sänger gehabt, sie haben viele Instrumente, Pauken, Zimbeln, Harfen, Trompeten gehabt. Und Sänger, die vorausgelaufen sind. Sie haben in einem riesen Festzug die Bundeslade nach Jerusalem transportiert. Und jetzt kommt die wichtige Szene für heute Morgen. Der David, der König, der Herrscher, der Kriegsherr, er tanzt vor dieser Bundeslade her. Und das ist vielleicht nicht gerade das, was man sich vorgestellt hat. Und er tanzt jetzt nicht in seiner Königsrobe mit der Krone auf dem Kopf, sondern er tanzt einfach mit einem Schürzli. So ein Ländenschürzli. Ich weiss nicht, wie viel das man gesehen hat oder nicht gesehen hat. Aber ich glaube, es war relativ knapp gewesen. Wir lesen im 2. Samuel 14. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen Leinenpriesterschurz. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Doch die Lade des Herrn, die in die Stadt Davids getragen wurde, schaute. Doch als die Lade des Herrn in die Stadt Davids getragen wurde, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Der David war wie ein Priester gekleidet. Nicht mehr wie ein König. Ihm ist darum gegangen, jetzt Gott alle Ehre zu geben. Und Michal, seine Frau, Tochter von Saul, schaut zum Fenster aus und sagt, also, wie kann man nur? Wie kann sich ein König nur so verhalten? Sie hat sich geschämt für ihren Mann. Er hat etwas gemacht, was einem König, einem Herrscher nicht würdig ist. Und sie als ehemalige Königstochter weiss ja, wie man sich verhält, als König. Und sicher nicht so halbnackt tanzend vor dem ganzen Volk sich rumzuturnen. Sie war beschämt über ihren Mann. Aber der David hat tanzt. Wir wissen nicht, was der Auslöser war bei Michal. Ist es seine Emotionen? Ist es seine Tanzkunst? Ist es einfach zu viel Anbetung gewesen, zu viel Geistliches? Wir wissen es nicht, wieso dass sie den David so verachtet hat. Aber sie sagt ihm, du hast dich so benommen wie einer, der keine Scham kennt. Der David, ein König ohne Scham. Was ist denn Scham? Ich glaube, es gibt gute Scham. Und ich bin froh, dass wir nicht alle schambefreit hier hocken heute Morgen. In dem Sinne gibt es auch Gutes. Aber ich möchte heute Morgen gar nicht gross über die gute Scham reden. Ich glaube, das kennen wir. Scham ist eine grosse Baustelle. Und ich glaube, es ist eine Baustelle, die tiefe Spuren im Leben hinterlassen kann. David, er hat nur einen Wunsch gehabt, weil er den König, den, den er daran geglaubt hat, verehren, ihm alle Ehre geben. Das war sein Herzenswunsch. Und er wollte, dass die Bundeslade, also die Gegenwart von dem Gott, in seiner Nähe ist, dort wo er regiert, dort wo er wohnt. Dass Gott in seiner Nähe ist. Und das war alles, was er wollte. Und für das konnte er tanzen und hüpfen und sich freuen. Es war ihm egal, was andere denken, was andere sagen über ihn. Und denken, unser König, weiss nicht was. Das ist irrelevant für ihn in dem Moment, sondern er hat Gott wollen ehren, er hat auch Gott wollen preisen. Und im Blick auf Gott hat der David einfach können sich sein, sich selber sein und seinen Emotionen Ausdruck geben. Er hat nicht schauen, links und rechts, was andere von ihm erwarten. Er hat nicht etwas müssen vorspielen, sondern er konnte sich selber sein. Und das war ein Mann, der einfach Gott alle Ehre geben wollte. Das war ein Mann, der einfach die Gemeinschaft mit dem Gott hat wollen suchen und geniessen. Scham entsteht dann, wenn ich etwas sein muss, wo ich nicht bin. Scham entsteht dann, wenn ich Erwartungen von anderen muss stillen und nicht mehr selber sein kann. Scham entsteht dann, wenn ich Erwartungen von mir, vielleicht überhöhte Erwartungen von mir, muss stillen und nicht mehr selber sein kann. Scham kann entstehen, wenn ich irgendwo bloßgestellt wird. Es entsteht ein Riss zwischen meinen eigenen Vorstellungen, wie ich sein soll, oder Vorstellungen von anderen und dem, wie ich wirklich bin. Und dann, wenn all die Erwartungen eben nicht gestillt werden, entsteht in mir eine Scham. Und Scham wird dafür sorgen, dass du nicht zu dem wirst, wo du eigentlich könntest sein. Wir dürfen Scham nicht mit Schuld verwechseln. Scham sagt mir, ich bin schlecht, Schuld aber, ich habe etwas Schlechtes gemacht. Wenn jetzt jemand von euch hier heute Morgen mir etwas Schlechtes würde antun, oder machen, oder sagen, und was würdest du denn machen, wenn du das gemacht hättest? Würdest du zu mir kommen und sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht? Wer würde so handeln? Doch, ein paar, schön, danke. Mit den anderen müssen wir nachher noch kurz reden. Nein. Genau. Du würdest sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Vergiss mir oder was auch immer. Und ich würde sagen, natürlich vergebe ich dir. Das ist Schuld. Wenn wir so reagieren, da geht es um Schuld. Man hat etwas jemandem angetan, man sagt, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Bei der Scham ist es anders. Da sagen wir, es tut mir leid, ich bin der Fehler. Und da ist ein riesiger Unterschied zwischen Scham und Schuld. Wenn Scham Raum bekommt in unserem Leben, wird sie uns zwei Sachen, oder vor allem zwei Sachen, vielleicht auch noch anders, aber sie wird uns zwei Sachen ins Ohr flüstern. Das eine ist, du bist nicht gut genug. Du kannst nicht genügen. Es reicht nicht. Und wenn du das vielleicht mal überwunden hast, kommt sie und sagt, wer bist du schon? Was denkst du, wer du bist? Du bist doch nur der Martial. Das ist Scham. Hast du gewusst, dass Scham sehr stark verbunden ist mit Sachen wie Sucht, Aggression, Depression, Mobbing, Essstörungen, Suizid? Bei den Frauen drückt sich Scham vielleicht mehr aus im Sinne von, man will es allen recht machen. Sei immer schön freundlich. Mach es noch mit einem guten Lächeln, damit ja niemand merkt, wie schlecht es dir geht oder wie fest du am Limit läufst. Ich weiss, das ist jetzt ein bisschen Stereotyp. Bei Männern ist das vielleicht ein bisschen weniger das Problem, dass man es allen will recht machen. Das ist vielleicht manchmal auch nicht so gut. Männer ist mehr das Problem zugeben, dass ich schwach bin. Egal was los ist, in den grössten Turbulenzen, ich habe es im Griff, das schaffe ich schon. Nein, ist doch kein Problem. Ich weiss, ich bin vielleicht ein bisschen Stereotyp und gleich denke ich, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen so. Ich glaube, Scham ist eine Epidemie. Sie tut entfremden. Sie tut uns voneinander entfremden, von meinen Nächsten. Sie tut sich auch von mir selber entfremden. Und sie entfremdet mich auch von Gott. Scham beeinflusst die Art und Weise, wie ich Beziehungen lebe. Scham beeinflusst meine Arbeit, meine Ehe, meine Art und Weise, wie ich erziehe. Meine Beziehungen. Scham macht mich klein gegenüber den anderen. Sie verkleinert mein Potenzial. Sie verkleinert meine Beziehung. Sie verkleinert mein Gott, mein Glauben. Sie verkleinert mein Vertrauen auf Gott. Sie verkleinern meine Glaubwürdigkeit. Scham ist Gift für unser Leben. Scham, sie verurteilt uns. Scham macht dich zu einem Verurteilten oder zu einer Verurteilten. Scham sagt dir, du bist durchgefallen. Du hast nicht bestanden. Du hast nicht erfüllt. Du hast nicht genügen können. Aber Gott will dich nicht verurteilen, sondern Gott will uns retten. Wenn Gott uns verurteilen will, dann hat er einen Richter geschickt auf die Welt und gesagt, so, jetzt schicken wir einen Richter, um die Menschen zu richten und zu verurteilen. Aber Gott hat einen Retter geschickt. Er hat nicht einen Richter geschickt, der kommt und uns rettet. Und wir lesen in Johannes 3,17, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Hätte Gott wollen, dass du als ein Verurteilter lebst, dann hat er einen Richter geschickt. Aber sein Sohn ist der Retter. Jesus ist der Retter. Er ist gekommen, um uns zu befreien von Schuld. Befreien auch von der Scham. Er ist gekommen, damit wir Frieden haben in unserem Leben. Scham entsteht oft dann, wenn auch schlechte Sachen in unserem Leben passiert sind. Vielleicht ein Vater, der mir keine Anerkennung gegeben hat. Und mir vielleicht nie gesagt hat, du, mein Kind, ich liebe dich. Oder in einer Form, oder wenn etwas passiert ist, dass ich in irgendeiner Form missbraucht worden bin. Dass mir jemand in irgendeiner Form einfach zu nahe ins Leben getreten ist. Dass mir Liebe enthalten worden ist. Es gibt viele verschiedene Gründe, wie Scham entsteht. Ansprüche, die man eben nicht genügen kann. Und so wird Scham in ein Leben hineingelegt. Aber du darfst dieser Scham nicht die Macht geben über dich. Die Macht, dass sie über dich herrschen kann. Und das können wir hier vom König David lernen. Und zwar gerade in seiner Nähe, in seinem Suchen nach Gott, im Suchen ins Einstehen, in die Gegenwart Gottes, wo unserem Leben hilft, damit die Scham eben nicht die Kraft über uns hat, nicht die Macht über uns hat. Der David, der hat eigentlich alles unternommen, als immer wieder in die Gegenwart, in die Nähe von Gott zu kommen und zu suchen. Auch dann, wenn er gescheitert ist, auch dann, wenn er es nicht im Griff hatte. Er ist immer wieder dort gelandet, dass er die Nähe Gottes gesucht hat. Und ich kann dir sagen, Gott, er hat eine riesen Freude. Er hat eine riesen Freude, wenn wir seine Nähe suchen. Er hat eine riesen Freude, wenn wir unsere Herzen ihm auftun und ihm dort Raum geben. Gib Gott die Möglichkeit, dich zu befreien von der Scham. Er befreit uns von jeder Schuld, die zwischen ihm und mir ist, ihm und dir ist. Er ist der, der uns befreit. In Römer 8,1 lesen wir: Also gibt es für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Das heisst, als Menschen, die zu dem Gott gehören, ihm das Herz anvertraut haben, bin ich befreit. Und ich bin überzeugt, dass der David so schambefreit sein konnte, weil er gerade so viele Zeiten und Momente hatte mit Gott. Zeit mit Gott. Seine Nähe gesucht hat. Sein Wunsch nach dieser Gegenwart Gottes. In seinem Leben, in seinem Alltag zu haben. Dass Gott nicht irgendeine Randfigur ist, weit weg in einem Dorf, wo man in so einer, fast versteckt hat, sondern dass Gott präsent ist in seinem Leben, in seinem Alltag, in seinem Haus, in seiner Nähe. In Gott findest du dich zu dir selber. Das ist die gute Nachricht von heute Morgen. In Jesus kannst du mit erhobenem Haupt durchs Leben gehen. Und du hast auch ein Werkzeug und eine Kraft und eine Scham zu widerstehen, die dein Leben bestimmen will. Der David hat nicht zugelassen, dass die Scham in seinem Leben Raum hat bekommen, dass sich wie hat können niederlassen. Das hat auch können passieren. Gerade in dieser Situation, wo seine Frau kommt und ihm sagt, was er für ein König eigentlich ist. Wir lesen dort, wie würdevoll der König von Israel heute ausgesehen hat. Er hat sich von den Mägden und den Untertanen entblößt, wie es nur einer macht, der keine Scham kennt. Doch der David hat der Michael gesagt, ich habe vor dem Herrn getanzt. Er, der mich vor deinem Vater und seinen Nachkommen erwählt hat. Der Herr hat mich zum Anführer von seinem Volk Israel gemacht. Ja, und vor ihm will ich auch in Zukunft tanzen. Ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als das Mal. Und demütig von mir zu denken. Aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, werde ich Ansehen gewinnen. Durch die enge Beziehung zu Gott hat David gewusst, wer er ist. Er war erwählt von Gott. Gott hat ihn auserwählt. Gott hat ihn zu dem König gemacht. Das war nicht sein Verdienst. Und so war es für ihn auch nicht ein Problem, sich vor Menschen vielleicht zu demütigen. Weil er gewusst hat, alles, was ich habe und alles, was ich bin, habe ich Gott zu verdanken. Es ist nicht mein Verdienst. Und so hat er auch nicht Scham haben, oder die Scham hat keinen Raum in seinem Leben bekommen. Ich komme zum Schluss. Wie sieht es aus in deinem Leben mit der Scham? Wer regiert in deinem Leben? Die Scham oder Jesus? Ist es vielleicht heute gerade dran, einen Schritt zu tun in deinem Leben, Scham abzulegen, damit sie keine Macht mehr hat über dein Leben? Vielleicht ist es einfach dran, heute dein Herz Gott zu öffnen. Dann mach den Schritt. Wir werden jetzt eine Zeit haben vom Lobpreis. Und wir werden Gott anbeten in Lieder, in Ehren, in Grossmachen, im Zusingen. Und wir werden eine Zeit sein, Leute parat, hier hinten im Saal, im Eingangsbereich, die für dich beten, wenn du das willst. Du darfst das Gebet in Anspruch nehmen. Sie werden dich segnen, dich freisprechen auch, wenn es um das Thema Scham geht oder wenn du sonst auch ein Thema hast, darfst du gerne das in Anspruch nehmen. Ich bete noch und dann legen wir los. Jesus, danke vielmals. Bist du König, bist du Herr. Und willst du, dass wir nicht in der Scham versinken, sondern wir dürfen als freie Menschen leben. Du hast uns befreit und gerettet. Und danke dürfen wir in dir immer einen haben, der an unserer Seite steht. Auch vielleicht gerade in den Momenten, wo wir am liebsten vom Erdboden verschwinden wollen. Wo wir uns so beschämt fühlen. Aber du siehst in uns viel mehr. Du hast uns lieb. Du bist bereit gewesen, dein Leben zu lassen für uns. Und deine Liebe ist so unendlich gross gegenüber jedem einzelnen Menschen. Dass du auch keinen grösseren Wunsch hast, als dass wir dürfen mit dir unterwegs sein. Und dafür möchte ich dir danken. Merci vielmals. Amen.